Wir denken heute an die Gründung des heutigen DARC. Das ist ein Ereignis, an das wir heute denken sollen. Aber ich habe noch ein anderes im Auge. Das ist nämlich die Tatsache, dass vor ziemlich genau 100 Jahren, im Jahr 1910, der erste Amateurfunkverband überhaupt gegründet worden ist. Schaut man da etwas näher hin, stellt man fest, das war in Australien. Oh Gott, denkt da jeder, in Australien, ein Land, das damals ein reines Agrarland war, wo mehr Schafe als Einwohner lebten. Dort ist der erste Amateurfunkverband entstanden und muss dann schon zweimal nachdenken, um darauf zu kommen, warum das so war. Australien war in der Zeit völlig abgeschlossen. Um nach Europa, dem damaligen Zentrum der Welt zu kommen, brauchte man 3 Wochen mit dem Schiff. Mit dem Kabel kamen ab und zu Meldungen sehr verspätet. Da war natürlich das Bedürfnis der Kommunikation mit anderen wesentlich stärker als im Rest der Welt. Das ist der Grund, warum man sich dort für die Ideen Marconis besonders interessiert hat und einen Verband gegründet hat. Es waren wohl 3 Motive, die zur Gründung führten. Der erste war, man musste ja irgendwo Regeln feststellen, wie das abläuft mit einem, sagen wir mal, QSO. Alle die Dinge, die uns heute selbstverständlich sind, mussten erst einmal erfunden werden. Das war die erste Motivation. Die zweite war der Erfahrungsaustausch. Außerordentlich wichtig, heute auch noch, aber damals ganz besonders. Es gab ja nichts Geschriebenes über die Funktechnik. Man musste ja durch verbale Kommunikation die Kenntnisse einholen. Und der dritte Punkt war natürlich der Staat, der auch in Australien das Nachrichtenmonopol hatte. Und da musste man sich ja mit einem auseinandersetzen. In der Zwischenzeit hat die Funktechnik eine rasante Entwicklung genommen in den letzten 100 Jahren. Von der Löschfunkenerzeugung, daraus kommt ja die Begriffe Funken und Funktechnik noch her. Das sind also nicht die Funken, die wir aus Versehen mal machen. Dann über die Röhrentechnik um die Zeit des Ersten Weltkriegs entstanden, die den Vorteil hatte, dass man jetzt modulieren konnte. Der Rundfunk als Massenkommunikationsmittel entstand. Und dann später Transistortechnik und heute beschäftigt uns als neues, mehr oder weniger neues, die Digitaltechnik, die dabei ist, auch die Funktechnik zu durchdringen. Es war also eine, ja, ich würde sagen, überraschend schnelle Entwicklung. Ich entsinne mich noch, vor etwa 25 Jahren habe ich mal im Kollegenkreis gesagt, meine Herren, eines Tages werden in jedem Auto mehr als 100 Transistoren und ein Funkgerät sein. Leises Lächeln war die Reaktion. Ich dachte, naja, das spinnt mal wieder ein bisschen. Heute, nach Ablauf der Zeit, sind es mehr als 1000 Transistorfunktionen, die in einem normalen Auto sind und in jeder Tasche, in jeder Handtasche findet sich heute ein Handy. Also das ist alles sehr schnell gegangen und hat den Drive, sich weiterzuentwickeln. Wir werden also da noch einige Überraschungen erleben. Doch zurück zu den Freunden in Australien, deren Beispiel hat dann Schule gemacht. Die ARL, heute der größte Verband, hat sich 1912 etwa gegründet, also noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und die Mehrzahl der Clubs, die heute bestehen, sind dann in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Mir fällt ein bisschen schwer, den Ausdruck vergangenes Jahrhundert. Ich meine, das sei gestern gewesen, aber offensichtlich war es noch später. Also, es entstanden die meisten Clubs, die meisten Vereinigungen. Heute sind mehr als 150 von ihnen vereint im internationalen Amateur, in der internationalen Amateurradio-Union, die unter anderem die Aufgabe hat, die Amateure bei den Fernmeldekonferenzen zu vertreten. Sie tut das seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich und entgegen der landläufigen Meinung mancher Amateure, wir hätten immer nur Frequenzen verloren. Das stimmt nicht. Die letzten 70 Jahre, die ich übersehen kann, haben wir immer nur Frequenzen dazu gewonnen. Sollten wir auch mal dankbar zur Kenntnis nehmen. Dann problemlos war diese Entwicklung sicherlich nicht, diese Entwicklung des Amateurfunks weltweit. Da war zunächst in den ersten 50 Jahren der Nationalismus, der überschnappte, dann zum Krieg führte. Spionagefurcht und ähnlichen Blödsinn haben Platz gegriffen. Das war also nun nicht sehr förderlich für den Amateurfunk. Es kam aber auch ein hausgemachtes Problem dazu. Der Funkamateur, der typische, ist eigentlich nicht sehr vereinsorientiert. Da ist er irgendwo, fühlt sich fehl am Platz. Er fühlt sich wohl, wenn er in seinem Kämmerlein Verbindungen herstellen kann mit der ganzen Welt. Das ist das, was interessiert. Und Dinge wie Vereinsmeierei sind ihm fremd. Und da ist er also nicht sehr beschlagen. Trotzdem war die drei Motive, die ich vorher genannt habe, auf die ich noch zurückkomme, die brachten es dann dazu, dass doch eine recht respektable Amateurgemeinde im Laufe der Jahrzehnte entstanden ist. Eines der Grundmotive für den Amateurfunk ist zweifellos die Kommunikation, ein Grundbedürfnis der Menschen. Dazu ist natürlich eine Gegenstelle zwingend. Und der Reiz besteht nun darin, mit einer selbst erstellten Station mit anderen in direkten Kontakt zu treten. So, also, die Schlüsselworte dabei sind, selbst erstellte Station und direkt in Verbindung zu treten. Mit dem Handy kann ich auch kommunizieren. Aber es ist nun mal nicht selbst erstellt. Und vor allem, es ist abhängig von einem öffentlichen Netz. Letzteres ist wichtig in Fällen der Not. Da hat sich der Amateurfunk mehr als einmal bewährt als Nothelfer. Das letzte Mal, die letzten zwei Male waren in New Orleans und Haiti. Und die zuständige Kommissarin der EG, der EU-Kommission, kam ja zurück aus Haiti und sagt, dass diese Amateuren, das sind wahre Helden. Nun, Helden sind wir, wollen wir nicht sein, aber trotzdem, ich glaube, wir sind gut beraten, eben wie der DALC es jetzt tut, stärker einen Blick auf den Notfunk richten. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Dinge passieren, wie in den eben genannten Beispielen, aber wahrscheinlich bedeutet nicht, dass es nicht passiert. Also besser, man ist darauf vorbereitet. Ein zweiter Punkt ist der Erfahrungsaustausch, denn der Funkamateur ist nun mal gezwungen, nicht nur per Gesetz, sondern durch die Fakten, sich ständig weiter zu informieren, weiter zu lernen. Ein ständiges Lernen ist ein Imperativ. Und hier spielen natürlich die Clubs eine wesentliche Rolle. Die Clubs organisieren Kurse und den Erfahrungsaustausch. Die Träger dieser Arbeit sind die Ortsverbände, weit mehr als 1000 in Deutschland allein, aber auch so Spezialorganisationen wie die AA, TIS, die ganz hervorragend auf diesem Gebiet für den Amateurfunk tätig ist. Die Ausbildungsleistung der verschiedenen Stellen ist kaum zu überschätzen. Führt auch dazu, Es klang auch bei Ihnen an, Herr Bürgermeister, dass viele aus dem Hobby dann ihren Beruf machen. Und ich sage bewusst nicht Job, sondern Beruf. Und ich meine, da ist ein Unterschied. Ich kenne aus eigenem Erleben, Amateure sind normalerweise mehr engagiert in ihrem Tätigkeitsfeld und das wirkt sich auch positiv auf die Ergebnisse aus. Dieser Erfahrungsaustausch ist dann auch ein wesentlicher Beitrag zur Völkerverständigung. Nicht mit Trommeln, Torpeden und Fahnen, sondern praktisch jeden Tag. Wenn Sie durch die Messe gehen, werden Sie ab und zu, nicht selten, die Gruppe von Besuchern sehen, die miteinander, manchmal mit Händen und Füßen, kommunizieren. Die Amateurfunk verbindet gleiche Interessen, schafft gleiche Ideen und mit den Erfahrungen, die man während des Funkverkehrs macht, kommt man dann zwangsläufig zur Erkenntnis, dass hinter dem Berg auch noch Menschen wohnen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Beitrag zur Völkerverständigung. Drittes Motiv war die Vertretung vor Behörden. Das ist ein Thema, das besonders in Deutschland wichtig ist, wie mir scheint. Es beginnt schon im guten alten Kaiserreich. Da hat einer der ersten OEMs mit dem Namen Schneider Funkversuche gemacht. Und ein braver Untertan, wie das damals üblich war, hat er eine Genehmigung der zuständigen Behörde, weiß gar nicht welcher, eingeholt. Die hat er auch bekommen, aber dummerweise stand seine Gegenstation, die Empfangsstation, auf bayerischem Gebiet. Und man denke die Sünde. Er wurde dann verurteilt, nicht hoch, aber immerhin in der damaligen Zeit war auch eine Geldstrafe schon eine ziemlich ehrenrührige Sache. Nun, das hat sich fortgesetzt. Wir sprechen immer von der Zweiten Deutschen Republik, nein, der Ersten, Zweiten, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall der Weimarer Republik. Die war aus der Sicht des Funkamateurs ein Trauerspiel. Damals haben uns die Behörden mit Audionversuchserlaubnis und Ähnlichem beglückt, während unsere Kollegen in Amerika, Frankreich und England bewiesen haben, dass man mit Kurzwellen den Atlantik überbrücken kann. Das war also keine tolle Zeit. Toll war die Zeit auch nicht im Dritten Reich, nach einem anfänglichen Interesse hat das Propagandaministerium festgestellt, mit Amateuren lässt sich kein Staat machen, keine Propaganda treiben. Also erlosch das Interesse, es blieb dann noch ein Restinteresse der Wehrmacht, aber das war es dann.